Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen besonderen Gast da, den Norbert Nemeth, Clubdirektor des Freiheitlichen Parlamentsclubs. An wählbarer Stelle jetzt für den Nationalrat kandidiert er. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
So, lieber Norbert, sag mal, warum hat man eigentlich so Angst vor euch, die anderen Parteien? Das Volk anscheinend
nicht, oder die Personen? Ist es so? Also ja, wir sind uns gerade draußen begegnet und ja. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass du von mir Angst gehabt hast, sondern dass wir uns eigentlich auf Anhieb ganz gut verstehen, dass die Chemie stimmt. Und ich erlebe es oft, wenn ich Menschen begegne und man plaudert ein bisschen und dann redet man auch darüber, was man beruflich so macht oder was man politisch so denkt, dass die Leute dann sagen, eigentlich habe ich mich euch ganz anders vorgestellt, ihr seid doch ganz sympathisch und eigentlich haben eure Ideen Hand und Fuß und sind ganz gut und ich sehe das jetzt mit anderen Augen. Wenn sich die Menschen selbst über uns informieren, bekommen sie vielleicht ein anderes Bild, als wenn sie sich nur über den ORF oder ähnliche Medien informieren.
Na, du bist jetzt ein sympathisches Aushängeschild, kann man sagen, so vom Eindruck her, aber doch Freiheitliche polarisieren doch ein bisschen.
Ich meine, was nicht schlecht sein muss. Also Politik ohne Polarisieren ist, glaube ich, langweilig. Und Politik ohne Polarisieren ist wahrscheinlich irgendwo ein bisschen feig, weil das ist doch ein Indiz dafür, dass man sich um die grundlegenden Probleme vielleicht ein bisschen herumdrückt.
Aber bedarf es eigentlich immer so einer Sprache, die Herbert Kickl oft bedient, freiheitliche, Volkskanzler, Festung Österreich. Ist das eine Überzeichnung oder ist das wirklich so gemeint?
Na, also den Volkskanzlerbegriff, den haben viele, viele andere auch verwendet. Ludwig Erhard, Gusenbauer und. Also das,
es stammt aus der NS-Zeit, das wird das immer hervorgeholt.
Dass man das jetzt ausgerechnet bei ihm diese Analogie herstellt, ist nicht fair. Die Festung Österreich ist ein Bild, das wird jeder verstehen, dass es nicht so gemeint ist, dass wir jetzt wirklich mit Ziegelsteinen und der Kelle und dem Mörtel anrücken und eine Mauer rund um Österreich bauen wollen. Wir wollen zwischen Gefängnis und Festung unterscheiden. Manche unterstellen uns, ein Gefängnis errichten zu wollen. Zum Beispiel der Vorsitzende der SPÖ, der wesentliche Unterschied ist, aus einem Gefängnis kann man nicht heraus und in die Festung kommt nur hinein, wer eingeladen ist.
Aber ihr wollt ja niemanden mehr reinlassen, oder?
Nein, Das stimmt überhaupt nicht. Also wenn du die Fremdenpolitik der SPÖ ansprichst. Ich bin zum Beispiel beruflich sozialisiert worden in der Volksanwaltschaft, war dort viele, viele Jahre tätig. Und habe dort auch die sogenannten Fremdenakten betreut und habe dort eines gelernt, wenn man sich über Fremdenpolitik unterhält, darf man nie außer Auge lassen, dass hinter jedem Akt ein Mensch steht und ein Schicksal steht. Und ich habe dort ganz unabhängig davon, aus welchem Rechtstitel heraus jemand bei uns ist oder nicht bei uns sein darf, erkannt, dass es wirklich unglaublich traurige und dramatische Schicksale gibt. Aber ich habe auch gesehen, dass es einen unglaublich unfähigen Behördenapparat gibt, der viele, viele Probleme auf die leichte Schulter nimmt. Einen Fall, den ich selbst einmal in den Volksanwaltschaftsbericht aufgenommen habe, war ein Asylverfahren, das hat über 22 Jahre gedauert. Ein Afrikaner, der bereits zweimal in Österreich geschieden war und ich weiß bis heute nicht, wie das Verfahren ausgegangen ist, weil ich mich dann entschieden habe, ins Parlament zu wechseln. Aber letztlich muss man doch auch erkennen, dass vor allem seit dem Jahr 2015 die Fremdenpolitik es in einem Ausmaß hat schleifen lassen, dass wir uns einem Kipppunkt nähern, sodass wir uns entschieden haben, in unser Wahlprogramm für diese Wahl doch ein sehr restriktives Instrumentarium hier vorzuschlagen.
Was findest du, ist schiefgelaufen bei der Asylpolitik? Jetzt ist es natürlich jetzt schwierig zu sagen, nur in Österreich, wahrscheinlich europaweit.
Schiefgelaufen ist vor allem der Etikettenschwindel. Die Idee von Asylrecht ist ja völlig in Ordnung, dass einzelne Personen, die aus politischen, religiösen, rassischen Gründen von ihrem Staat verfolgt werden, in einem anderen Staat Aufnahme finden. Dagegen kann man überhaupt nichts einwenden. Das war die Idee der 50er, 60er Jahre. Dass dieses Rechtsinstitut verwendet wird, um eine Völkerwanderung zu mobilisieren oder zu legitimieren, davon war nie die Rede. Und das will auch niemand. Die Leute in Österreich wollen das nicht. Sie wollen diese große Menge nicht. Sie wollen die Probleme, die diese große Menge in den Systemen mit sich bringt, im Schulsystem, im Gesundheits-, im Sozialwesen und, nicht haben. Und es ärgert sie, dass sie dazu überhaupt nie gefragt wurden.
Also ihr wollt einen Faktenbericht oder einen neutralen Blick drauf, zu sagen, guter Zuwanderer, schlechter Zuwanderer?
Es geht einmal um die grundlegende Frage, wer soll entscheiden, mit wem die Österreicher nach welchen Spielregeln zusammenleben sollen. Sollen das die Österreicher entscheiden oder sollen das andere entscheiden? Wir sagen, es sollen die Österreicher entscheiden. Das Zweite ist, wir
wollen... Du meinst jetzt auch die Verteilung, Asylquoten und so weiter, die Verteilung
europaweit? Die Österreicher sollen die Spielregeln festlegen dürfen, wer in diesem Land nach welchen Bedingungen leben darf und wer nicht. Derzeit haben wir dieses Recht, die Antwort auf diese Frage delegiert an andere Stellen, an die Europäische Union, an den Europarat und deren Gerichte. Und wir selber haben da eigentlich gar nicht mehr so viel mitzureden. Dazu kommt, dass wir eine Grenze haben, die nur eine geografische Grenze ist, aber die keinen politischen Gehalt mehr hat, weil jeder sie beliebig passieren kann. Und das Dritte ist, wir wollen wieder bei denen, die hier sind, differenzieren können zwischen Fremden und Österreichern. Wir wollen im Sozialrecht und im Gesundheitswesen Österreicher privilegieren gegenüber denen, die erst seit kurzer Zeit da sind und noch nicht so lange Teil dieser Solidargemeinschaft sind.
Das heißt Sozialhilfe nur für Österreicher? Wann ist man Österreicher? Wenn man da geboren ist? Oder?
Na, Österreicher ist, wer Staatsbürger ist. Staatsbürger, ja. Ganz streng etatistische Definition. Wer die Staatsbürgerschaft hat, ist Österreicher, Punkt. Und alle anderen sollen weniger bekommen oder erst nach einer Zeit, wenn sie auch die Möglichkeit ja haben, die Staatsbürgerschaft zu erwerben, hier mit den Österreichern gleichgestellt werden. Aber es macht in vielen, vielen Politikfeldern große Probleme, dass man hier nicht mehr differenzieren darf, weil man sich in Österreich der Möglichkeit von Lenkungseffekten begibt, weil man so eine große Gruppe von Personen bedienen muss, sodass es am Ende des Tages nicht mehr leistbar ist. Mhm.
Aber wie siehst du das dann? Wir brauchen ja Leute. Ich fahre mal bei einer Baustelle vorbei, gehe in Krankenhäusern. Ich auch mit meinen 20 Asylanten, ich habe welche.
Absolut.
Teilweise Österreicher schon. Die auch bei mir funktioniert Integration, man arbeitet damit. Aber wann ist man denn ein guter Zuwanderer? Oder wann siehst du das auch richtig, den Weg, also praktisch Sachleistungen zu geben und nicht mehr das Geld?
Also ich glaube, man muss einmal unterscheiden zwischen eingeladenen und nicht eingeladenen Fremden. Nicht? Der österreichische Arbeitsmarkt braucht Fremde. Das ist eigentlich auch kein Dogma.
Wir sprechen könnten, immer so gern von Fremden.
Sind wir das könnten, Fremde?
Also naja, alle, die nicht Österreicher sind, Fremde.
Also ich sage das jetzt als Jurist bei der Terminologie, so ist das Staatsbürgerschaftsrecht.
Gut, früher hat man zu Touristen auch Fremde gesagt, das muss man auch dazu sagen, ne?
Ja, also wie gesagt, das ist meine juristische Terminologie, die ist tief in mir verwurzelt. Aber vielleicht, wenn man sich der Sache so nähert, einmal zu differenzieren zwischen Eingeladenen und Nicht-Eingeladenen. Der österreichische Arbeitsmarkt braucht Fremde, aber das ist auch kein Dogma. Wir könnten doch auch wieder schauen, dass wir selber mehr eigene Kinder haben, dass wir die gut ausbilden, dass wir da selber Facharbeiter zustande bringen und erst in zweiter Linie daran denken, dass man sie aus dem Ausland hereinholen muss. Wenn das notwendig ist, ja, dann sollen sie kommen, dann sollen sie uns willkommen sein, dann sollen sie, wenn sie keine Arbeit mehr haben, ihre Versicherungsleistungen konsumieren gehen können und dann wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Also das ist der ursprüngliche Gastarbeitergedanke, der überhaupt nicht unanständig ist. Mit diesen Leuten hat ja in Wirklichkeit hier nie jemand ein Problem gehabt. Aber der Kipppunkt entsteht ja durch etwas ganz anderes. Der Kipppunkt entsteht durch eine völlig unkontrollierte Masseneinwanderung, die auch eine sehr starke religiöse und weltanschauliche Konnotation hat.
Du sprichst den Islam an, ne?
Der Islam, wir sind jetzt 3 Tage nach Solingen, ja, ist natürlich eine Religion, die in der einen oder anderen Ausprägung, es gibt ja da die verschiedensten Schattierungen, aber es gibt auch eine sehr radikale Variante, die will ein Kalifat errichten, die will diese Gesellschaft umbauen, Und ich verstehe hier die, vor allem auch die linken Parteien, überhaupt nicht, wie man vor diesem Problem so blind sein kann. Vor allem die Errungenschaften, die man eher der linken Politik zurechnet, also zum Beispiel die Emanzipation der Frau, ist doch massiv gefährdet, gerade jetzt durch diese Islamisierung. Und es gibt eins meiner Lieblingsbücher, Michel Houellebecq, Die Unterwerfung, sozusagen. Sehr weiter empfehlen, spielt in Frankreich Präsidentenwahl und es schafft also der Kandidat der Rechten, schafft es in die Stichwahl und völlig überraschenderweise auch der Kandidat der islamistischen Partei. Und alle anderen französischen Parteien solidarisieren sich dann mit dem Islamisten, weil es unanständig oder unmoralisch wäre, mit dem Rechten irgendwas zu tun zu haben, woraufhin der Islamist die Wahl gewinnt und letztlich Frankreich sich in einen Staat verwandelt, wie wir heute uns den Iran vorstellen können.
Aber auf deiner Seite, im Sinne der Emanzipation der Frau, klar, die Linken haben da, glaube ich, die wissen wahrscheinlich nicht mehr, selber nicht mehr, wo es hingeht, wo es lang geht. Aber wenn du sagst, die Österreicher sollen wieder mehr Kinder bekommen. Wie wollt ihr das anstellen? Oder ich meine, wie man es anstellt,
weiß man. Man kann dazu zwingen.
Wie es geht, aber soll es da bestimmte Anreize geben?
Es geht natürlich sehr ums Materielle.
Vor allem, wer ist noch?
Frage Kinder bekommen, sich für Kinder zu entscheiden, eine Familie zu gründen, ist mit materiellen Herausforderungen verbunden. Das ist überhaupt kein Thema. Da brauchst du eine Wohnung, da brauchst du ein größeres Auto. Du brauchst ein Geld für die vielleicht dann Privatschule. Wenn du in Wien wohnst, ist das ein Thema, bleibt da fast nichts anderes mehr über. Also es kostet Geld. Die Familienbeihilfe deckt ein bisschen was ab, aber bei Weitem nicht alles. Es ist eine Illusion zu glauben, dass also Familienväter, Mütter da nicht ordentlich noch was drauflegen müssen. Also man muss beim Materiellen ansetzen, man darf auch jungen Familien nicht künstlich Prügeln in den Weg werfen, wie zum Beispiel diese KIM-2-Verordnung, wo man also die Vergabe von Krediten ohne nachvollziehbaren Grund unglaublich verkompliziert hat, so dass die bravsten Leute heute sich das Eigenheim heute kaum mehr leisten können, ohne Not. Die Kreditausfälle in dem Bereich sind für die Banken mehr oder weniger null. Niemand versteht das, angeblich Richtlinien der Europäischen Zentralbank. Also man soll es den Leuten nicht schwerer machen, man soll es ihnen leichter machen.
Aber soll da diese, ich nenne es jetzt mal salopperweise, ist es immer diese Herdprämie, heißt immer so. Das heißt, Mütter können oder sollen oder können wahlweise zu Hause bleiben,
ja,
in der Kinderbetreuung?
Ja, na, absolut wahlweise. Nicht? Also das muss ein Modell
sein. Und angerechnet auf die Pension?
Angerechnet auf
die Pension. Also die Wertschätzung auch für die Frau, die eine Leistung hat, weil die Hausfrauen kriegen ja im Prinzip nichts.
Ja, natürlich. Der Idealzustand ist, dass die Kinder lange von ihren Eltern zu Hause betreut werden. Umso kleiner die Kinder, umso eher ist diese Herausforderung gegeben. Also ich hätte meine Kinder nie vor 3 Jahren oder 4 Jahren in den Kindergarten geben wollen. Da hätte ich kein gutes Gefühl dabei gehabt. Ja. Dann schon, weil das ist wichtig, dass sie sich sozialisieren und da haben sie auch Freude daran. Aber bis zu dem Alter von 3, 3,5 hätte ich das nicht wollen. Und wir waren glücklicherweise in der Lage, dass wir uns das leisten konnten. Ja, viele andere können sich das nicht leisten und denen muss man helfen, dass sie die Kinder da nicht früher, als sie eigentlich wollen, in fremde Hände geben, so gut die es meinen. Ja.
Aber es muss halt abgesichert sein, auch mit Anrechnungszeiten für Pension, eine Wertschätzung der Frau.
Ja, warum nicht?
Ja. Also nicht, es wird übertrieben in den Medien, zurück die Frau am Herd und aus.
Und der Begriff von der Herdprämie, also den verwenden die Mütter, die gerne bei ihren Kindern sind, nicht. Das ist ein ideologischer Begriff.
Aber du siehst, dass es gibt eine Migrationskrise,
ja,
die man schleunigst beheben sollte. Fakten?
Absolut nicht. Also man spricht viel von Kipppunkten bei der Klimaveränderung, aber beim Kipppunkt, wie es eigentlich unserer Gesellschaft geht, bei der Demografie, bei der religiösen Entwicklung, bei dem gesamten gesellschaftlichen Überbau, bei dem Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält, da schaut jeder weg, das wird also moralisierend weggedrückt, da will niemand so richtig drüber reden, aber ich glaube,
Eure Gesinnung oder die Freiheitlichen treten für Werte ein. Also Werte, ja, wie sie waren, wie sie sich gut bewährt haben.
Richtig, ja.
Für Freiheiten?
Wir haben jetzt ein Wahlprogramm vorgelegt, das dekliniert sich vom Begriff der Freiheit runter. Mhm. Die Freiheit ist der höchste Wert in der Programmatik der Freiheitlichen Partei. Mhm. Und wir haben hier versucht, das zu präzisieren, was wir damit meinen, und haben vier Untergruppen gebildet: die Souveränität, die Individualität, die Solidarität und die Homogenität. Ein spöttischer Kommentar im Profil hat geschrieben, das liest sich wie eine Ringvorlesung aus Soziologie. Okay. Kann ich ihm gar nicht widersprechen, habe aber gehört, es gibt eine Partei, die hat mit ihrem Wahlprogramm derzeit andere Probleme oder hätte die gerne. Und es ist halt, wir wollen halt die Vielschichtigkeit des Freiheitsaspektes zum Ausdruck bringen. Es geht um den Staat, um die Gemeinschaft, es geht aber auch um das Individuum. Das haben wir also gerade in der Corona-Krise gesehen, auf welch dünnem Eis wir da eigentlich unterwegs sind. Es geht um die Solidarität. Es geht da um die Frage, wie verteilen wir um? Verteilen wir, nach unserer Meinung, sollten wir so umverteilen, dass wir wirklich sehr zielgerichtet dorthin geben, wo es benötigt wird. Und letztlich geht es aber auch um die Frage der Homogenität, das ist die Frage Migration, Islamisierung. Menschen, die ähnlich sind und die Ähnlichkeiten verbinden, schließen sich zu einem Staat zusammen, und wenn diese Vorbedingung einmal wegfällt, dann wird früher oder später auch der Staat wegfallen.
Aber der Punkt Freiheit der Individualität, schließt das auch ein, dass ich mit einem Mann zusammenleben kann?
Darf? Absolut, ja.
Absolut, also nichts dagegen. Nur alles, was übertrieben ist, wie...
Nein, gar nicht.
Gar nicht. Es also kommt immer so hin. Die furchtbaren Drag Queens, ich meine, alles, was da...
Da muss man ein bisschen ein Problem. Ich habe zum Beispiel einige Freunde, die sind mehr oder weniger bekennende Homosexuelle. Also manche sagen
auch das ganz klar, Partei,
andere sagen das nicht, aber es ist irgendwie konkludent klar erkennbar. Und mit denen bin ich total gut und freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe und treffe. Und das sind völlig konservative Menschen, und denen geht nichts mehr auf die Nerven, als dass ihre sexuelle Orientierung politisch instrumentalisiert wird. Noch dazu von Parteien, mit denen sie gar nichts zu tun haben wollen.
Das verstehe ich auch, das wurde ja auch übertrieben. Und die Betroffenen wollen es selbst auch nicht.
Ja? Überhaupt nicht, ja.
Wie stehst du zum Gendern?
Das Gendern, wir haben ja in Niederösterreich ein Regierungsprogramm geschrieben, das ich maßgeblich mitverantwortet habe. Und dort haben wir das sogenannte Genderverbot im öffentlichen Dienst hineingenommen, weil Gendern hat überhaupt nichts mit Gleichberechtigung der Frau zu tun, sondern Gendern ist eine dumme linke Mode, man könnte auch sagen ein neomarxistischer Trend, der unsere Sprache entstellen möchte und der einer großen Mehrheit von einer kleinen Minderheit permanent ein Bekenntnis abverlangt. Ich muss die deutsche Sprache so schreiben, wie sie grammatikalisch nicht richtig ist, sonst bringe ich damit zum Ausdruck, dass ich mich zu diesen Werten, und ich nenne es jetzt einmal ganz klar, zum Neomarxismus nicht bekenne. Das ist ein Bekenntnisdruck. Ich darf die deutsche Grammatik nicht so anwenden, wie der deutsche Rechtschreibbeirat sie vorgibt, sonst oute ich mich als Rechter. Überspitzt formuliert. Und das hat mit Gleichberechtigung der Frau überhaupt nichts zu tun. Das ist ein linkes Bekenntnisvehikel, und wir werden alles daran setzen, dass das aus dem öffentlichen Leben verschwindet. Und die ÖVP hat in Niederösterreich das akzeptiert, dass wir das wollen. Wir setzen das dort auch gemeinsam um. In anderen Bereichen setzt es die ÖVP nicht
dahinter?
Um.
Steht auch dahinter?
Ja. Ja. Ja, sie bekennt sich zu diesem Regierungsprogramm und setzt es gemeinsam um. In anderen Bereichen bleibt es bei Lippenbekenntnissen, also zum Beispiel der Präsident Sobotka im Nationalrat gendert fröhlich drauf weiter, der Kanzler Nehammer im Bundeskanzleramt und so weiter und so fort. Es wird zwar immer gesagt, man will das nicht haben, wenn man genau spürt, die Leute wollen es nicht, aber man ist halt dann doch zu feig, es umzusetzen. Nur dort, wo die FPÖ den Daumen drauf hat, dort findet es auch statt. Ja.
Das ist ein ganz anderes Thema, Steuern. Abgabensenkung, alles senken, alles runter, also gut, Vermögensteuer, keine Schenkungssteuer, nein, gut, dass wir da nicht kommen, Erbschaftssteuer, keine. Wie wollt ihr das alles finanzieren?
Man muss also bei diesem, wir haben bei der Präsentation des Regierungsprogramms, hat unsere Finanzminister.
Unser Finanzminister, aha, ertappt.
Also es gibt da noch keinen Sideletter.
Ja, okay, gut.
Unser Finanzexperte Arnold Schiefer, das sehr detailliert auch erklärt, wie du richtig sagst, mit der Köst und so weiter. Man muss höllisch aufpassen, wenn man über neue Steuern spricht. Du weißt das als Unternehmer.
Man verspricht mehr, als man dann vielleicht halten kann.
Man schafft einmal ein Rechtsinstitut. Mhm. Und das hat einmal Limits, da denkt man sich, na, das wird mich nie tangieren, das betrifft die Superreichen oder den oder die, aber mich nicht. Und so schnell kannst du gar nicht schauen, werden die Limits so runtergedrückt. Mhm. Ja, dann hat einmal der Verfassungsgerichtshof gesagt, naja, so geht's nicht, gleichwertswidrig, dann haben wir einmal eine budgetäre Notlage, naja, dann müssen wir einmal für eine kurze Zeit, aber dann vergessen wir doch wieder, das abzuschaffen. Also wenn du neue Rechtsinstitute, die dich potenziell belasten, schaffst, dann werden sie dich früher oder später einholen. Das betrifft vor allem Unternehmer. Ja, und deswegen warne ich davor, neue Steuertypen einzuführen. Ja. Die sind im ersten Anlauf auf einen ganz kleinen Personen- und Unternehmerkreis beschränkt und verwandeln sich dann sehr rasch in die Mitte hinein. Deswegen Finger weg davon. Also, es gibt Möglichkeiten zu sparen. Ja, also ich möchte jetzt nicht dieses 4.600-Euro-Beispiel strapazieren, das wir jeden Tag hören, ja. Aber 4.600 Euro Mindestsicherung plus Familienbeihilfe, da sind wir so bei 6,3,
6,5. Nein, das ist immer recherchiert mit der Wohnbeihilfe,
ja,
Sozialbeihilfe,
ja.
Familienbeihilfe, dann kommen wir schon
raus. Also sagen wir, was meinst du, wie fühlst du es dann?
Nein, 4,6 habe ich gerade
insgesamt. 4,6?
Ja, aber es ist genug, ein Hohn einer alleinerziehenden Mutter gegenüber.
Und wenn damit du 4,6 einmal netto hast, musst du mal fast einen Zehner verdienen. Ne? Also das heißt, wir behandeln Asylberechtigte hier eigentlich fast wie Nationalratsabgeordnete. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass die einen was liefern müssen dafür.
Aber die kriegen wenigstens nicht. Kinder, siehst du?
Schau mal.
Ja. Siehst du, das können wir es auch machen.
Ja. Und aber wie gesagt, das ist sicherlich ein Beispiel dafür, dass man sparen kann. Dann gibt es andere exorbitante Beträge, über die überhaupt niemand redet. 6 Milliarden für Sky Shield, also nicht einmal NATO-Staaten wollen das haben. 6 Milliarden für die Renaturierung. Mhm. Ja, wo jetzt die ÖVP sagt, die zuständige Ministerin Gehweisler sei eine Staatsgefährderin, weil sie da zugestimmt hat. Ich kann das nicht beurteilen, nur wenn es so ist, warum schlägt denn der Bundeskanzler eine Staatsgefährderin dem Bundespräsidenten nicht zur Entlassung vor? Ja?
Das verstehe ich jetzt also, nicht ganz. Die 6 Milliarden für die Renaturierung, also Fördergelder. Fördergelder, okay.
Na, das wird das kosten, weil du musst ja, wenn du 20% jetzt renaturierst, Eigentümern Liegenschaften wegnehmen oder sie dazu zwingen, sie nicht mehr zu bewirtschaften und das wirst du ersetzen müssen. Ja. Das wird ja jemand ersetzen müssen. Ja, wer wird denn das sein? Ja. Also Sky Shield, die Renaturierung, die Klimastrafen für selbst gesteckte, aber nicht erreichte Klimaziele. Da gibt es einen Rechnungshof, das Bericht, der sagt 9,5 Milliarden, jetzt hat man es runter lizitiert und gesagt, naja, irgendwas 5, irgendwas, na, wenn die Wahrheit in der Mitte liegt, sind wir wieder bei 6 bis 7 Milliarden. Also es geistern schon unglaubliche Summen herum. Da sage ich, schauen wir uns doch das einmal genauer an, ob man diese Ausgaben wirklich benötigt, und dann unterhalten wir uns erst drüber, ob man wirklich die Österreicher, insbesondere die Unternehmen, weiter belasten muss. Von uns gibt es dazu ein ganz klares Nein, einfach weil nichts mehr geht. Ja? Mhm. Ich meine, du weißt das selber als Unternehmer, es reicht doch.
Reicht.
Nicht? Man hat einfach die Schnauze voll. Nicht? Wenn man das Gefühl hat, man rackert und nichts bleibt über.
12, 14 Stunden
und nichts bleibt Tag über. Und, also einer meiner engsten Freunde ist ein Marokkaner um die Ecken, der betreibt eine Kreislerei in Meidling. Der sperrt jetzt zu, der sagt, er kann nicht mehr, steht jeden Tag um 4 in der Früh auf, seine Frau ist fertig mit den Nerven. Mhm. Es bleibt ihm nichts mehr über. Die Gasrechnung kann er nichts mehr zahlen, es gefreut ihm einfach nicht mehr. Und das ist nicht gut, weil Arbeitsplätze werden geschaffen von Unternehmern, nicht vom Staat.
Sag nach der nächsten Wahl, also wenn die Wahl geschlagen ist, gibt es eine Chance einer Regierungsbeteiligung? Ich meine, wir gehen jetzt wahrscheinlich als Erster durchs Ziel, nehme ich mal an, wenn nicht irgendwas passiert.
Wir haben dreimal Holzklopfen,
aber schauen wir. Ihr erwartet euch, dass ihr den Auftrag bekommt zur Regierungsbildung?
Also grundsätzlich muss man mal sagen, dass die FPÖ Erster wird, ist nicht in Stein gemeißelt. Wir müssen uns da unglaublich anstrengen. Alle unsere Funktionäre müssen sich anstrengen und es müssen vor allem alle, die die Politik der FPÖ gut finden, dann hingehen und uns wählen, sonst wird es nichts werden. Das mit dem Regierungsbildungsauftrag ist so eine Sache. Die österreichische Verfassung kennt dieses Rechtsinstitut gar nicht. Das ist eine Übung, dass der Präsident in der Regel dem Repräsentanten der stärksten Partei diesen Auftrag gibt. Mhm. Aber es kann durchaus auch sein, dass an diesem Auftrag vorbei, wie wir es ja schon einmal hatten, wenn der Erste nichts zusammenbringt, sich eine andere parlamentarische Mehrheit ergibt, weil nur auf das kommt es an. Wir wählen ja nicht den Bundeskanzler, wir wählen den Nationalrat. Mhm. Und die Clubs, die sich dort finden und sich verabreden, eine Regierung durchzutragen, die haben die parlamentarische Mehrheit und gegen die kommt auch der Bundespräsident realpolitisch kaum an. Man, er könnte den Nationalrat auflösen. Aber
mit wem würdet ihr können?
Also ich sehe das völlig entspannt. Ich sage einmal, ich kann mit jedem reden. Mhm. Ich kann mit jedem reden und ich würde mir wünschen, dass...
Aber wer steht euch näher?
Seit 20 Jahren bald im Parlament. Wir haben eigentlich immer mit jedem reden können, auch wenn vor den Kulissen hin und wieder die Fetzen fliegen. Nachher
ist man immer wieder auf ein Bier gegangen
und man hat sich dann irgendwie wieder ausgesprochen. Ich sehe mit Besorgnis, dass die Anzahl dieser Biere derzeit schwindet. Mhm. Aber ich glaube, es wird sich auch das Gesprächsklima wieder irgendwo normalisieren und verbessern. Also wir können grundsätzlich mit jedem reden. Wir haben mit der ÖVP ein Regierungsprogramm gehabt 2017, das sehr erfolgreich war.
Aber sollte das wieder besser gehen? Ich habe es jetzt schon zweimal gescheitert, sagen wir Knittelfeld, Ibiza.
Ja.
Sollte das diesmal besser werden?
Wir sind gescheitert. Also in Ibiza, Ibiza war eine illegale Videoaufnahme, die peinlich war, also war strafrechtlich irrelevant. Mhm. Man hätte damals diese Koalition ohne weiteres fortsetzen können. Also Sebastian Kurz hat ja selbst in einem ähnlichen Format unlängst gesagt, das war ein großer Fehler, es nicht zu tun. Es ist Österreich damals gut gegangen. Wir haben gehabt 2017 ein Budgetdefizit von 5 Milliarden, 2018 von 2,5 und 2019 von 0,2. Mhm. Und dann 2020 war die FPÖ nicht mehr in der Regierung, dann auf einmal ein Defizit von 10 Milliarden und heute eines von 13. Gut. Also ich glaube, wir haben da auch eine gewisse Wirtschaftskompetenz bewiesen. Und das Regierungsprogramm mit Sebastian Kurz und der ÖVP damals war, glaube ich, ein sehr gutes, hat auch eine sehr starke freiheitliche Handschrift gehabt. Leider konnten wir es nicht finalisieren.
Mhm. Gut, ich wünsche euch viel Erfolg.
Ja, danke.
Und wir sehen uns, vielleicht auch haben wir wieder mal.
Ja, freut mich.
Ja, super, danke fürs Kommen.
Komm gern zu dir auf einen Kaffee vorbei.
Super, danke sehr.
Danke sehr. Alles Liebe.
Beim nächsten Podcast kommt Philipp Kucher, ist Geschäftsführender, Clubvorsitzender der SPÖ. Ich freue mich drauf. Schaltet ein. Danke.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.